Ihr Schriftsteller, Dichterkollege Durst Grünbein hat in einer klugen Laudatio auf Sie Folgendes gesagt. In seinen Texten geht es zu wie in einer barocken Wunderkammer, einer Eremitage, wo die Gemälde von oben bis unten die Wände füllen, nach dem Prinzip der Petersburger Hängung. Wie gefällt Ihnen dieses Bild? Fühlen Sie sich verstanden?
Ja, Durst ist ein sehr genauer Leser, glaube ich. Es war eine Ehre, dass er diese Laudatio gehalten hat. Ich empfinde mich als Autor eigentlich wie eine Amphibie, die versucht, sehr Unterschiedliches zusammenzubringen und immer wieder außerhalb des Gewohnten neue Wege einschreitet. Ich hab auch als Dichter angefangen und habe dann bald versucht, Prosa zu schreiben, auch Reise-Essays, experimentelle Sachen, habe viel mit Musikern oder Filmemachern auch einiges zusammen gemacht und empfand es immer als eine Erleichterung für meine Lyrik und für auch die Prosa, das andere zu machen. Also irgendwie ein Versuch, man kann nicht sagen, kompletter Autor, das ist eine Fehlbeschreibung, sondern jemand als Autor zu sein, jemand, der jetzt nicht sich nur in eine Nische zurückziehen möchte, sondern immer wieder Neues begehen. Wahrscheinlich ist von Anfang an, weil ich habe angefangen, Lyrik zu schreiben, nachdem ich als 15-jähriger lateinamerikanische Poesie las, in slowenischer Übersetzung, und ich wirklich von dieser Bildwelt eingenommen war. Ich empfand das als extrem befreiend. Also das Bild, das Bildliche ist natürlich sehr wichtig für mich, auch in der Prosa, obwohl sich das mit der Zeit dann wieder auch verschiebt. Ich glaube, ich habe dann später zum Beispiel auch Bücher geschrieben, wie zum Beispiel den Lyrikband Über dem Himmel, unter der Erde, der auch auf Deutsch vorliegt, wo dann wieder das Musikalische, das Rhythmische sehr ausschlaggebend ist. Und in den letzten Jahren arbeite ich mit einem Musiker zusammen, mit Jure Tore. Und aus dieser Arbeit entstand eigentlich so eine neue Vorstellung auch davon, was Lyrik in einer Performance oder in einem Live-Vortrag erzielen kann. Eigentlich ein Versuch, etwas leicht Rituelles zu bilden und eigentlich wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen, die sich im Raum befinden, versuchen, im Moment etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Das interessiert mich schon sehr, obwohl ich jetzt kein Performer bin in dem Sinn oder auch kein Schauspieler.
Das Bild der Petersburger Hängung trifft in gewisser Weise auch auf mich zu. Fragen von oben bis unten nach ihren unterschiedlichsten Themen, Sparten, Formen, nach Roman, Lyrik, Essays, nach Poesie und Wein. Also alles überwältigend in all dieser Fülle. Und ich habe zur Orientierung mal ChatGPT ausprobiert. Und gebeten, mich zu informieren über die wichtigsten Themen des Autors Aleš Steger, die ich in einem Interview ansprechen sollte. Die KI hat geantwortet: Aleš Steger ist ein bekannter Autor, der für seine vielseitigen Werke und seinen einzigartigen Schreibstil bekannt ist. Einige der wichtigsten Themen sind seine literarischen Einflüsse, seine Herangehensweisen an das Schreiben, seine Motivation und Inspiration sowie die Botschaften, die er durch seine Werke vermitteln möchte. Okay.
Also nichts Konkretes. ChatGPT hat alles richtig und doch nichts gesagt.
Ja, diese Meinung hatte ich auch. Ich habe dann nochmal nachträglich, also präzisere Fragen gestellt zur einzigen Formulierung, kam aber Ähnliches. Und dann habe ich gedacht, ich stelle mal eine ganz einfache Frage, ganz schlicht. Was treibt Sie derzeit um?
Derzeit? Ich habe die letzten 12 Jahre an einem Projekt gearbeitet, das heißt Logbuch der Gegenwart. Auf Deutsch gibt es die ersten 2 Bände vorliegend und es kommt jetzt der letzte, dritte, im Frühjahr 2024. Und ich habe das beendet und ich hier gibt es auf Slowenisch das Ganze schon vorliegend, aber ich habe mich jetzt in den letzten Monaten sehr viel eben mit diesem Buch beschäftigt. Es ist ein sehr dickes Buch geworden auf Slowenisch, über 700 Seiten. Und es war eine sehr schöne Arbeit, aber auch emotionale, wenn man so lang eigentlich mit etwas lebt, permanent in einem inneren Austausch ist und immer mit dem Gedanken, wo soll es das nächste Mal hingehen, weil es handelt sich, um es zu erläutern, eine besondere Schreibweise, die ich entwickelt habe, irgendwo im öffentlichen Raum sich hinzusetzen, ohne etwas vorbereitet zu haben, in 12 Stunden was zu schreiben, Fotos zu machen, und das wird dann nicht mehr redigiert. Aber es hängt dann sehr natürlich ab von der Wahl der Orte, wo man das macht. Und das sind dann meistens Orte, die mir irgendwie intim sehr wichtig sind oder mich ansprechen. An vielen war ich zuvor noch nie. Und das ist wirklich dann ein Sprung ohne Fallschirm. Und eben ganz konträr dazu, wie ich normalerweise arbeite, weil ich überarbeite die Texte sehr oft, sehr vielmals. Das ist aber wirklich so sehr, sehr lebendig. Und weil vieles nicht wegpoliert wird, ist es vielleicht nicht so perfekt, aber ich glaube, durch diese Texte kann man doch auch ein Pulsieren des Orts und des Lebens, der Interaktion eigentlich nachvollziehen. Und die Leser mögen diese Texte eigentlich auch sehr. Das ist etwas, was auch bei uns relativ viel gelesen wird.
Sie waren unter anderem in Bautzen. Mhm. An welchen Orten waren Sie jetzt für Ihr neues Buch?
Die letzten Orte waren... Ich bin von Santiago de Compostela bis zum Finisterre gelaufen. Das war das eine. Dann war ich in Somaliland, in Hargeisa, wo noch vor 30 Jahren ein schlimmer Genozid stattgefunden hat und wo man eigentlich die Stadt total vernichtet hat und jetzt fast nichts mehr daran erinnert, was da geschah. Und das letzte war in White Sands, eigentlich in der Sperrzone, die man 2-mal pro Jahr eigentlich besichtigen kann, wo jetzt auch sehr aktuell, aber das wusste ich eigentlich bei der Wahl nicht, dass der Film kommt, nämlich der Oppenheimer-Film, wo die erste Atombombe gezündet wurde. Es ist ein Ort der ersten Vernichtung und zugleich jetzt ein Schutz, Naturschutzgebiet, was ein Paradox in sich ist, eigentlich ein Paradox, das sehr viel über uns, über unsere heutige Zeit aussagt.
Eine Frage noch dazu. Roger Willemsen hat mal gesagt, da ging es um sein Buch Die Enden der Welt. Da hat er davon gesprochen, dass Reisen eben auch Reisen ins innere Ausland sind. Damit können Sie wahrscheinlich was anfangen.
Ja, sehr. Also ins innere Ausland. Jede Reise ist natürlich eine Reise auch ins Innere. Aber die Frage ist, was unternimmt man, auch literarisch, dass man sich außerhalb der eigenen Komfortzone begibt. Das ist wahrscheinlich gemeint auch mit dem Ausland, weil es ist schön und gut, im Bekannten zu reisen. Wir verreisen ja heutzutage ganz anders, als wir es vor Internet gemacht haben. Wir schauen uns ja alles schon zuvor an. Wir wissen schon die Speisekarten auswendig der Restaurants, wo wir unsere Reservierung gemacht haben am anderen Ende der Welt. Und natürlich ist das kein wirkliches Verreisen mehr. Ich war neulich in Venedig mit meinem Sohn und wir haben uns eben im Schifffahrtsmuseum eben diese alten Schiffe und Boote angeschaut. Und wenn man sich vorstellt, dass sich diese Menschen dann, die sind aufgebrochen, ohne eigentlich eine Gewissheit zu haben, dass sie je zurückkehren werden oder wann oder wie oder wohin es auch gehen soll. Das kennen wir heutzutage beim Reisen fast nicht mehr. Nur noch die extremen Reisenden, die haben noch was davon.
Naja, also Roger Willemsen ist ja auch an Orte gereist, an denen im Allgemeinen keine Touristen zu finden sind. Und dann ging es eben auch um Sprache. Wie es für ihn gegangen ist, ein Mensch, der sich ja auch sehr mit Sprache beschäftigt hat, plötzlich keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr zu haben, beziehungsweise nur nonverbale Kommunikation, die natürlich auch ihr Ende irgendwo findet. Und er hat eben darüber gesprochen, auch über die Schwierigkeiten, wie sich dann zu verhalten und wie sich jemand, der keine Sprache mehr hat oder keine gemeinsame Sprache, sich dann fühlt. Das ist auch damit gemeint, also die Reise ins innere Ausland.
Natürlich, man ist dann von Vermittlern, von Übersetzern, von auch Stereotypen eigentlich getrieben, abhängig. Und das ist schon ein permanentes Ausliefern und Ertasten. Und das ist, man begibt sich in eine Zone des Nicht-Definitiven. Und darum geht es eigentlich auch bei diesem Projekt von mir, weil entweder, wenn wir Reisebücher schreiben, dann geht es immer um Narrative, die schon irgendwo da sind, die werden aufgegriffen, wieder recherchiert, noch einmal durchdacht, aber dann doch noch einmal erzählt. Und das Nichtwissen, das Erahnen, auch eigentlich Fantasie oder Angstvorstellungen, die dann vorkommen, die werden dann nicht belichtet. Das wird ganz ausgeblendet aus dem, was wir meistens bei Reisetexten serviert bekommen. Und mich interessieren gerade diese Zonen sehr. Was kann der Mensch auch ohne jetzt vollkommen vorbereitet zu sein, erahnen eigentlich in einer Situation. Und vor allem bei Orten, die doch auch jetzt für die Kenner oder für die dortige Menschen irgendwie vorbelastet sind mit sehr schwierigen Geschichten. Man spürt dann das sofort, wir spüren das, obwohl wir davon vielleicht nicht viel wissen. Das hängt irgendwie in der Luft und es hat sehr vieles mit Feinfühligkeit zu tun, dann das auch irgendwie sprachlich mitschwingen zu lassen.
Woher kommen Ihre Themen? Ich habe den Eindruck, Sie haben das ja auch bestätigt, Sie haben so viele Bilder im Kopf, so viele Inhalte, so viele Projekte. Was setzt sich durch und was will von Ihnen erzählt werden?
Ja, es ist eine Frage, auf die man nicht so leicht antworten kann, weil die Impulse sind sehr unterschiedlich. Nach 30 Jahren des Schreibens bin ich eher an einem Punkt angelangt, wo ich versuche, nur noch sich mit dem zu beschäftigen, was mir unumgänglich erscheint, unumgänglich für mich persönlich, was mich immer wieder irgendwie anspricht, was ich nicht irgendwie zur Seite legen kann und es vergessen kann.
Können Sie das noch in irgendeiner Weise konkretisieren oder ist das indiskret?
Es ist nicht indiskret, aber man hört eine kleine Bemerkung, eine Lebensgeschichte von einer Person, die man nie gekannt hat, aber die bleibt hängen und die kommt immer wieder zurück. Und dann fragt man sich aber, warum? Und dann ist man schon eigentlich im Spiel gefangen. Und man versucht, auf der einen Seite zu recherchieren, auf der anderen aber sich die Freiheit dabei auch irgendwie das Offene zu lassen, um jetzt nicht von dem, was man gelesen oder gehört hat, zu eingenommen zu sein. Um eigentlich ja einen inneren, wie soll ich sagen, transformativen Prozess durchzumachen, in dem das eigentlich dann umgeformt wird in einem selbst zu etwas anderem. Es ist ganz konkret und manchmal geschieht es sehr schnell und manchmal braucht man Jahre. Und das, man kann es nie am Anfang wissen. Auch wenn man zum Beispiel, als der Winter verschwand, das Kinderbuch, das Sie zuvor angesprochen haben, ich habe zuerst ein Musical, also nur Texte für ein Musical geschrieben, das eigentlich das erste Teil von diesem Buch hat. Und ich dachte dann, naiv, ach, ich habe mich jetzt damit schon so viel beschäftigt, ich kann das sehr schnell zu einem Prosabuch umwandeln, weil ich angesprochen wurde, auch von einem Verlag, aber dann auch von einer Illustratorin, die ich sehr schätze, und Letina Dobreis, die das dann auch illustriert hat. Und wo ich gedacht habe, ich möchte das schon so auch ausprobieren. Und dann dauerte es fast 3 Jahre. Ich habe das Ding dann 6-mal umgeschrieben und das ist dann ganz anders. Im Musical singt die Hauptperson und im Prosabuch ist es eine Person, die kein Wort spricht zum Beispiel. Aber ich musste dazu kommen. Das war nicht automatisch. Und das war auch so ein innerer transformativer Prozess.
Da müssen wir noch was dazu sagen. In dem Buch, als der Winter verschwand, da tritt der Kurrent in Erscheinung. Das ist eine mythologische Kreatur mit magischen Kräften, die den Winter vertreibt. Er tritt zur Karnevalszeit auf und wird groß gefeiert in der Stadt Ptuj, wo Sie geboren sind. Hat Sie der Kurrent beeindruckt, als Sie klein waren? Dass der irgendwie als Gestalt
schon, weil in Ihrem Kurrent, Kopf so war, dass Sie... Die Kurrente, es gibt ja sehr ähnliche, also eine ganze halb Europa durchgehende Tradition von ähnlichen Karnevalsgestalten, vom Balkan bis in die Pyrenäen reicht das. Die werden dann modifiziert, was bei Ptuja-Kuren, der auch UNESCO geschützt ist. Besonders ist das gruppenhafte Zusammenauftreten und eigentlich so ein Heilritual, das sie zusammengehen. Und das sind natürlich in Schafsfelle gekleidet mit Masken und großen Kuhglocken und machen extrem großen Lärm. Und wenn man sich dann so von 5, 6 Kurenti umgeben sieht und die um einen herumtoben und springen, es hat schon so einen energetischen Sog, aber zugleich war das auch für mich als Kind sehr erschreckend. Ich habe mich verkrochen unter dem Tisch aus Angst vor dem Kurent. Also es war zugleich eine Faszination, aber auch etwas Erschreckendes. Der Kurent. In meinem Buch ist der Kurent jemand, der paradoxerweise eigentlich den Gegner, also der Winter, den er normalerweise traditionell verscheucht, aber weil der Winter verschwand, muss er eigentlich für den Gegner kämpfen und ihn befreien und sich am Ende auch aufopfern, dass ein normales, zyklisches Dasein aufrecht erhalten wird. Ja. Und das ist eigentlich die Pointe, glaube ich, vom Buch, dass man sich für gewisse Sachen aufopfern muss.
Er hat ja auch einen anderen Gegner gesehen, identifiziert, der noch stärker war, noch schwergewichtiger. Im Buch, in dem Märchen, ist es ein omnipotenter Unternehmer, der Besitzer einer Eisfabrik, der den Winter gestohlen hat, um besser sein Eis am Stiel verkaufen zu können. Die Folge waren immerwährende Hitze und Dürre, aber dann kam der Kurent zurück. Ist die Märchenform gut geeignet, über Zerstörung der Umwelt und Klimawandel zu erzählen?
Ich glaube, oder ich hoffe wenigstens, dass es wenigstens einstimmt und sensibilisiert schon jetzt junge Leserinnen und Leser. Ich hatte hier viele Gespräche auch an Schulen und Ähnlichem und ich sah, dass die Reaktionen wirklich da waren und wir wirklich über wichtige Themen sprechen konnten mit den Lesern. Also insoweit glaube ich, ist es ein Buch, das hoffe ich wenigstens, dass eben auch zu einem Reagieren. Also versucht es anzustiften.
Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Die Schüler, waren die informiert?
Sehr unterschiedlich, aber ich glaube ja, ich glaube schon, dass eine ganz andere ein Verständnis von der Fragilität der Natur da ist. Und es ist ja eigentlich in unser alltägliches Leben reingegangen, dass das Wetter spinnt, dass uns dass nichts mehr so ist wie normal, dass wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, wahrscheinlich die zukünftigen Generationen nicht so leben werden können wie wir. Und das wissen schon die ganz Kleinen.
Andere Themen müssen natürlich anders erzählt werden, wenn es um den Krieg geht und seine Auswirkungen auf die Menschen. Eigentlich wollten Sie nicht über den Krieg schreiben, aber dann haben Sie es doch getan. Never End.
Ja, das war so ein Buch, das mich sehr lange verfolgt hat. Ich glaube, es war von Autoren, die aus Ex-Jugoslawien kamen, irgendwie wirklich so 10 Jahre lang gefragt, auch initiiert sehr oft von Seiten Verlage und auch westlicher Verlage, über den Krieg zu schreiben. Ich war nie aktiv im Krieg. Also ich habe es als Jugendlicher mit, also passiv erlebt, aber dann vor allem den Krieg ohne Krieg in Slowenien leben mit so sehr vielen Flüchtlingen, auch in der eigenen Familie. Die Geschichten, die dabei aufkommen, immer wieder auch Leute treffen und auch verlierend, die in anderen, jetzt in Bosnien, in Kroatien, anderswo waren. Und man trägt dann eigentlich mit, eben die Bilder und die Geschichten und denkt sich, dabei ist es überhaupt ethisch, jetzt als nicht involvierter, nicht Zeuge drüber zu schreiben, wird man dann nicht sofort zum, soll ich sagen, Kriegsgewinner. Also ich hatte all diese Vorbehalte, aber dann war die zeitliche Distanz so weit eigentlich. Neue Generationen wuchsen, ja, die hatten keinen Bezug mehr eigentlich richtigen zum Krieg. Die wurden nach dem Krieg geboren, das sind jetzt schon junge Leser, oder also erwachsene Leser. Und da begann ich eigentlich diese kurzen Geschichten zu schreiben. Und es endete fast nie. Das war fast wie eine Flut bei mir. Und nachdem ich sehr viele geschrieben habe, habe ich eigentlich darüber, und die waren alle mit Kriegsthemen, die sprachen über den Krieg. Und ich habe mich dann gefragt, ich wollte aber mehr, etwas Komplexeres eigentlich daraus entwickeln. Da hat sich eigentlich so dieses Dreipartite-Buch entwickelt, so ein kleines Dekamerone des Krieges, erzählt von drei Gefängnisinsassen, die in einer Schreibwerkstatt im Gefängnis über den Krieg schreiben, und dann noch das dritte Niveau. Ein Schreibversuch von der jungen Autorin, die im Gefängnis eben die Schreibwerkstatt führt. Gedacht ist das Ganze eigentlich als die drei Niveaus, als der Krieg vor dem Krieg, der Krieg nach dem Krieg und der Krieg selber. Und wo das Buch eigentlich hier 2017 rausgekommen ist, wurde es als sehr dystopisch und fantastisch eigentlich gelesen. Dann kamen aber andere politische Umstände und jetzt wird es viel realistischer aufgenommen.
So dystopisch ist es jetzt nicht mehr, und
nein,
das ist das Beklemmende. Es kommt immer näher, es rückt immer näher. An dieser Stelle können wir nicht länger darüber sprechen. Wir könnten tatsächlich noch sehr lange darüber sprechen, aber ja, die Leser sollen es lesen. Never end. Und wir müssen jetzt dringend über etwas Erfreuliches sprechen. Natürlich über das Festival im TUI, das Sie mitbegründet haben. Poesie und Wein. Klingt gut. Warum passt das zusammen?
Ist auch gut. Ja, warum passt das zusammen? Es gab so viele Erklärungsversuche. Wir haben, als das war vor 27 Jahren, in einem es findet heute in der slowenischen Steiermark statt, unweit der Grenze von mit Österreich. Angefangen hat es aber an der Grenze mit Italien, wo es auch ein wunderbares Weingebiet gibt. Und man schlief bei den Winzern. Es wurde auch mit, ja, finanziert auch, zu Teil, getragen von den Winzern, die enthusiastisch waren, die Lyriker bei sich also verkostigt haben. Und weil wir es gegründet haben ohne Gelder, ohne alles, aus purem Enthusiasmus, im Wunsch und in der Hoffnung, dass wir wirklich Verbindendes stiften. Es war noch Zeit der jugoslawischen Kriege, dass wir auch uns selber informieren, wir, das heißt viele Dichterinnen und Dichter aus Slowenien, darüber, was jetzt gerade in dem Moment international geschrieben wurde. Es war Zeit vor dem Internet, muss man sich vorstellen. Es war eben der Wunsch, aber dann hat sich das Ganze eigentlich sehr etabliert. Bliert ist zuteils aber doch auch sehr, sehr bunt und fröhlich geblieben und hat sich jetzt zu einem wirklich sehr großen Festival entwickelt, das professionell geleitet wird und das auch Teil eines europäischen Netzwerks Versopolis ist, eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die für sich steht.
Ein fröhliches Fest.
Ein sehr fröhliches Fest, das vor allem auch extrem viele Zuhörer, was ja nicht immer bei Lyrik so ist, nicht, von Jahr zu Jahr anzieht und wo Leute hingehen, auch ohne jetzt besondere Vorlieben für Lyrik zu haben, aber aus dem Wunsch, eine andere Energie aufzunehmen, neue Leute zu treffen, ein fröhliches Miteinander zu haben, aber dann auch inspiriert durch Dichterinnen und Dichter aus der ganzen Welt, die dann in verschiedensten Sprachen das lesen. Das wird alles dann projiziert auf Englisch und Slowenisch, sodass man auch mitlesen kann. Sehr gut vorbereitet, aber dann auch natürlich die Weinverkostung, die Konzerte etc. Es ist ein sehr schönes Fest.
Findet einmal im Jahr statt.
Ende August, ja.